Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet. Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation together.gg. Dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen, die Flüchtlinge aus der Ukraine helfen. Das Ganze könnt ihr tun unter together.gg oder unter betterplace.org. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de. GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions. Ein Hallo und ein herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Wir schauen zurück und machen die Analyse zur DTM, nämlich die DTM mit dem ersten Rennwochenende aus Portimão. Dort standen die ersten zwei Rennen der Saison an und da schauen wir nochmals genau drauf. Genauso auch wie auf die IMSA World Tech Sports Car Championship aus Laguna Seca. Und wir schauen auch gemeinsam mit euch drauf auf die GG World Challenge Europe. Dort das erste Rennen des Sprint Cups aus Brands Hatch gewesen. Das erste Sprint Cup Wochenende mit deren beiden Rennen. Und da war ein Dominator, nämlich Raffaele Macello, am Sonntag im Rennen 2 unterwegs. Auch schauen wir in unserer Vorschau auf das 24-Hours Qualifiers, auf die FIA WEC und auf dem Porsche Carrera Cup Deutschland. Wieder mal eine vollgepackte Sendung mit mir, Lukas Storms, und schön, dass ihr dabei seid. Wir schauen auf die DTM und das nämlich mit der zweiten Saison in der neuen GT3-Regelung, die in Portimão gestartet ist. Das erste Mal, dass man in Portimão gefahren ist und das erste Mal, dass man auch in Portugal seine Saison startet, nämlich in der neuen Generation der DTM und das größtenteils mit Profis besetzt und da haben wir auch in unserer Vorschau mit Favoriten gerechnet, aber diese Favoriten, ja, waren irgendwie nicht so da, wie man sie gedacht hat im Endeffekt. Schauen wir auf das Rennen 1 und da war ja im Qualifying oder auf den Samstag besser gesagt, da war ja das Qualifying, das erste Qualifying in Portimão und da war der Pole-Setter Mirko Bortolotti. Für alle, die Lamborghini in dem Sinne verfolgen, wer dort Werksfahrer ist, ist Mirko Bortolotti eigentlich die Adresse für Lamborghini. War ja ein Jahr mal bei Audi, aber hat ihm nicht so gefallen und ist dann wieder zurück zu Lamborghini als Werksfahrer gegangen und jetzt für das Giant Grassa Racing Team in der DTM an Start und jetzt eben am Samstag auf der Pole gewesen von Michael Granier. Ein guter Start für den Kanadier mit der 55 für das Gruppe M Racing Team, ja, Teamkollege von Maro Engel, und hat ihn im Qualifying geschlagen. Lukas Auer, ja, auf Platz 3, auch kein schlechter Start, zeigt seine Kurve, die er aus dem letzten Jahr noch beibehalten hat, und das setzt er eben dort auch im Qualifying 1 fort. Fraga und Niki Thiem, beides Debütanten in der DTM, auf 4 und 5, und das ist eine starke Leistung dann dort gewesen. Hauptthema war nach dem Qualifying 1 am Samstag die, ja, BOP von Porsche. Die wurde dann auch nochmals angepasst, denn die BOP passte für Porsche nämlich nicht. Platz 19, 20 und 26, der 26. Platz dann am Endeffekt für Lorenz Wantor. Und das bedeutete ein, ja, sehr, sehr schlechtes Qualifying-Ergebnis für Porsche. Doch nach dem Qualifying wurde das Ganze nochmal angepasst vor Rennen 1. Porsche durfte ausladen, Lamborghini, Mercedes, AMG und Ferrari mussten stattdessen zuladen. Porsche 25 Kilo raus, Zudem die beiden Italiener und der eine deutsche Hersteller jeweils 20 Kilo drauf. Und das Ganze in der BOP. Und dort aufgrund des Qualifying-Ergebnisses, klar, Mercedes stark unterwegs gewesen mit fünf Fahrzeugen in den Top 10. Ferrari mit Felipe Fraga nur einem Fahrzeug in der Top 10 und Lamborghini eben mit 2 von insgesamt 6 Lambos, die ja an dem Start waren, in den besten 10 unterwegs. Und ja, da muss man eben zuladen, das ganze 20 Kilogramm. Fraglich, warum denn direkt 20 natürlich? Aber natürlich auch fraglich, warum dann bei Porsche 25 direkt raus? Ja, das ist immer so eine Sache. Die BOP, da hat man sich bei der AVL zumindest in dem Sinne was gedacht. Nur komisch, dass dann in dem Sinne der Porsche so schlecht gebobbt worden ist, obwohl man ja eigentlich dieses BOP-Rennen hatte in Hockenheim, was ja auch nicht so ganz so funktioniert hatte. In dem Sinne. Kommen wir aber aufs Rennen zu sprechen, und dort war, wie gesagt, das Rennen eigentlich eine Domination von Mirko Bortolotti, der vom Start bis zum Boxenstopp eigentlich alles so gut wie dominiert hatte in diesem Rennen 1, und man geglaubt hatte, der macht das jetzt auch hier das Rennen fast schon so zu Ende, und es würde auch so zu Ende gehen, denn sein Boxenstopp auch schon längst absolviert und in dem Sinne auch nichts mehr passiert, was da eigentlich anbrennen könnte, außer ein Safety Car. Und das sorgte nämlich sein Teamkollege Rolf Ineichen dafür, dass zum Endeffekt ein Problem führte, was ihn auch beim Restart den Rennsieg gekostet hat, nämlich die Benzinpumpe, die bei Rolf Ineichen gestreikt hatte nach dem Boxenstopp, und auch Mirko Bortolotti beim Restart eben diesen Problem hatte, und dadurch konnte tatsächlich Lukas Auer und Lukas Stolz unter anderem darunter profitieren. Der Italiener fiel ja weit zurück, konnte sich später dann noch auf Platz 3 noch zurückretten. Aber Lukas Auer und Lukas Stolz, die beiden Mercedes-AMG-Piloten, konnten sich eben auf Platz 1 und 2 das Rennen dann dort beenden, und Lukas Auer nach eben nochmals seine gute Leistung aus dem letzten Jahr, zumindest aus der letzten Hälfte, da nochmals bestätigen. Kevin van der Linde, der Drittplatzierte in der Gesamtwertung aus dem letzten Jahr, Platz 4 unterwegs. Dennis Olsen nach der WOP-Anpassung auf Platz 5, kam er von weit hinten und da eine super Aufholjagd gemacht. Ricardo Fenner, der ADAC-GT Masters Champion aus dem letzten Jahr, Platz 6. Scheiden van der Linde, bester BMW, auf Platz 7. Lorenz Vantor, zweitbester Porsche, auf Platz 8. Philipp Eng auf 9 und Maro Engel Platz 10. Das Ganze aufgrund einer Strafe, die dazu geführt hat, oder die Auslöser war aufgrund dessen, dass man zu früh sich bei seiner Boxencrew auf den Boxenstopp vorbereitet hat. Deshalb die 5-Sekunden-Strafe, und das sorgte eben von Platz 4 auf Platz 10 zurück. Ausfälle gab es super viele. Dave Gore und Nico Müller waren zwei davon, die Segel streichen mussten, und das relativ früh. Nico Müller mit einem Reifenschaden und Dave Gore auch ebenfalls mit Problemen an seinem Fahrzeug, genauso auch wie Marco Wittmann. Das war ein technischer Problem bei dem BMW-Piloten. Und das sorgte eben dafür, dass er das Rennen auch frühzeitig nach 10 Runden und nicht mehr weitermachen konnte. Rolf Ineichen haben wir schon gesprochen. Und natürlich auch der Restart, der Chaos ausgesorgt hatte aufgrund von Mirko Bortolottis Problem dort mit der Benzinpumpe. Und das sorgt halt eben, dass hinten sehr, sehr viel passiert ist. Philippe Fraga, René Rast waren unter anderem zwei, die darunter gelitten haben, genauso wie die Britin Esme Hawkey, die das Rennen ebenfalls dann vorzeitig beenden mussten. Das war im Endeffekt ein solides Rennen 1, muss man so sagen. Wenn wir den Start oder diesen Restart-Chaos nicht gehabt hätten, glaube ich, wäre das Ganze dann doch eher ein noch solideres Rennen gewesen. Also in dem Sinne, von der Spannung her hatten wir viele Überholmanöver, das keine Frage. Ich meine, die Aufholjagd auch von Dennis Ohse und Lorenz Vantor, gerade beim Restart natürlich extrem davon profitiert, waren schon sehr interessant zu sehen. Schauen wir auf den Sonntag und da war jemand natürlich im Reifenvorteil, der seinen Reifenvorteil auch nutzen wollte, nämlich Nico Müller, und der setzte sein Audi von Rosberg mal eben auf die Pole, das ganze 2 Zehntel vor Mirko Bortolotti, Philippe Fraga, Sheldon van der Linde und Lukas Auer. Das waren die besten 5 vom Qualifying 2 aus dem Sonntag und das war in dem Sinne interessant, dass Nico Müller auch am Rennen 1 und vor allen Dingen im Qualifying 1 auch nicht so gut abgeschnitten hat, in Anführungszeichen Platz 10 nur für ihn mit einer 40.098 im Qualifying Nummer 1 und in Qualifying 2 eben mit diesen neueren Reifen mit einer 39.794 unterwegs gewesen, also nochmal 13 schneller gewesen als der vorherige Samstag unterwegs. Die restlichen Top-10-Positionen machen Lukas Stolz, Marco Wittmann, Calvin van der Linde, Ricardo Feller und Maximilian Götz unter sich aus. Das Ganze dann in Qualifying 2 für Rennen 2. Da war es ein wirklich solides Rennen von Nico Müller, Philippe Fraga und Mirko Bortolotti. Philippe Fraga, der erste Brasilianer seit Augusto Farfus 2018 in Brands Hatch, der mal auf dem Podium stand, wie gesagt, erster Brasilianer, dann wieder auf dem Podium eines DTM-Rennens, Platz 2, und Mirko Bortolotti auf Platz 3 dann am Sonntag unterwegs gewesen. Wirklich wieder starke Leistung und das macht ihm auch zum Meisterschaftsführenden. Marco Wittmann nach einem Pech von Samstag auf Platz 4 und Maximilian Götz mit Platz 5 unterwegs. Dort, die duellierten sich ja über das Rennen hinweg ja schon etwas länger. Calvin van der Linde, Laurens van Thor, Sheldon van der Linde, Ricardo Feller und Maro Engel folgten auf Platz 6, 7, 8, 9 und 10. Ausfälle gab es auch reichliche, das Ganze nach dem Start, denn Michael Granier, der, das nehmen wir mal vorweg, der musste oder hat seinen Boxenstopp in dem Sinne nicht wahrgenommen, hat das Auto direkt abgestellt. Lukas Stolz, Niki Thiem, Thomas Breining, Philipp Eng und Rolf Inneichen, die mehr oder weniger von dem Restart oder von dem, nicht von dem Restart, sondern von dem Startunfällen und von Startkollisionen eben beteiligt waren und dort eben vorzeitig ihre Fahrzeuge abstellen mussten und damit nicht in die Wertung gekommen sind. Das Thema BOP war natürlich auch wieder noch eine große Sache, denn auch vor dem Rennen am Sonntag wurde die BOP angepasst, nämlich so wurde das Mindestgewicht von Audi nochmals erhöht, nämlich 5 Kilogramm gab es obendrauf, genauso wie bei Mercedes, da hat man ja schon am Vortag mehrere Kilo aufladen müssen, 5 Kilo gab es auch nochmal drauf und auch das Ganze mit Lamborghini, nämlich 10 Kilo mussten die Italiener dann weiter draufladen. Alle anderen, wie BMW, Ferrari und Porsche, blieben da hingegen unverändert. Das wird sich auch noch zeigen, wie die BOP sich dort verhält in dem Jahr 2022 in der DTM. Da gab es hier und da auch mal Diskussionen, wie die AVL das Ganze mit der BOP macht, aber man, oder ich hoffe zumindest, dass die DTM in dem Sinne sich mit der BOP da nicht verkalkuliert und in dem Sinne da auch nochmal einen guten Job macht. Ein Thema war natürlich auch Sebastian Loeb, der sein Debüt und gleichzeitig auch seinen letzten Start wohl in der DTM gemacht hat. Das Ganze in Portimao, ja, Ersatzmann für Nick Cassidy, der findet war aufgrund der Formel E aus Monte Carlo und der Rallye-Weltmeister, der neumalige Rallye-Weltmeister, dort im Rennen unterwegs gewesen. Das Ganze doch sehr gut, mit einem guten Abstein am Sonntag Platz 18 unterwegs gewesen und in Rennen 1 dann am Samstag auch eine ganz gute Leistung, würde ich mal sagen. Platz 16 und 18, nicht schlecht unterwegs für den Franzosen, genauso auch wie David Schumacher, der an diesem Wochenende sein Debüt in der DTM gemacht hat, Platz 20 und Platz 15 für ihn. Und das wurde natürlich gut beäugt, sagen wir es mal so. Sein Vater Ralf war natürlich auch da und hat ihn zumindest physischen Beistand geleistet und da natürlich auch in dem Sinne unterstützt. Und ich glaube, Ralf Schumacher werden wir bestimmt auch nochmal mehr in der Saison an der Strecke sehen, aber David Schumacher schon mal einen guten Start, hat ja auch über Probleme geklagt, die ja man in Formelfahrzeugen ja nicht so unbedingt hat, nämlich aufgrund von Hitzeproblemen, nämlich im Cockpit natürlich sehr heiß. Und dann meinte er, im Formelauto sei es nicht so ein großes Problem. Und da müsste er sich noch umstellen und anpassen. Das natürlich auch über die Saison. Aber da, wie gesagt, das kann ja für ihn nur nach vorne gehen. Ich meine, Platz 20 und Platz 15 schon mal für den Einstieg gar nicht mal so schlecht. Konnte tatsächlich einigermaßen mitfahren, sagen wir es mal so. Auch erste Führungskilometer gesammelt, das ja am Sonntag. Das Ganze aber noch nicht nach dem Boxenstopp erledigt, deshalb die Führungskilometer. Aber das ist die DTM aus Portimao und da freuen wir uns im Endeffekt dann wieder auf Lausitzring. Das Ganze ja mit Lausitzring Turn 1. Das Ganze ja mit dem Oval Turn 1 und 2, was ja gefahren wird. Das Ganze ja der Entry und der Exit, ja Turn 1 und 2, aber so nennt man das Layout eben Lausitzring Turn 1. Und das Ganze ja mit diesem speziellen Layout, das Lausitzring aus meiner Sicht ja sehr, sehr gut tut. Von daher freuen wir uns, wie gesagt, in 3 Wochen wieder auf die DTM und nach der Pause schauen wir auf die IMSA Vortex Sportscar Championship und auf die GT World Challenge Europe, die waren ja auch noch unterwegs und da schauen wir auch nochmals drauf. Kurze Pause, dann geht's weiter hier im GT Talk auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Zurück aus der Pause hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de und wir schauen auf die GT World Challenge Europe. Das Ganze ja in Brands Hatch gewesen, das Rennen von der GT World Challenge, und dort sorgte nach einem wilden Start in Rennen 1 gleich mal zu einem Startunfall führte und das zu einer längeren Safety-Car-Phase. Startunfall unter anderem ausgelöst von dem Mad Panda Mercedes, und dort sorgte auch dafür, dass der Dynamic Porsche und das Auto von WRT und der Santilog Audi dort beteiligt worden sind. Der Santilog Audi unter anderem ja gefahren von Jean-Baptiste Siemenauer und Christopher Mies, die dort das Rennen eben nicht in voller Länge bestreiten konnten, und auch das Auto von WRT dort mit unter anderem Thomas Neubauer dort nicht mehr dabei gewesen und dort eben früh das Rennen aus gewesen für die beiden. Vorne war ja immer noch der Ferrari von AF Corse in der Silberkategorie Depot, der das Rennen dort in der Anfangsphase ja deutlich geführt hat. Eddie Cheever im Silbercup, der das Geschehen auf Platz 4 im Skytem Tester Racing Auto in der 11. Position belegt hatte, musste sich aber duellieren, unter anderem mit dem Auto von der Tempo Racing. Dort konnte er nicht unbedingt die Spur halten und machte ja Meter und Meter eher nach hinten anstatt nach vorne. Motorradstar Valentino Rossi nach seinem Qualifying auf Platz 15 gelandet, hat natürlich, oder nach dem Qualifying Platz 18, dann nach dem Startunfall Platz 15 nach vorne gekommen, konnte sich aber in dem Sinne nicht weiter nach vorne kämpfen. Dynamic Porsche mit großen Problemen, Giorgio Roda, der in Mitte des Rennverlaufes sein Auto im letzten Streckenteil verloren hat. Dort bei Dynamic Porsche, mit keinem guten Wochenende gesegnet, sagen wir es mal so. Dann der Kampf Giotto gegen Marcello, das Ganze nach dem Boxenstopp oder innerhalb des Boxenstopp-Fensters, und Marcello außenrum danach der Geraden runter unter der Brücke dann vorbeigegangen. Auch der Kampf dann später nach dem Boxenstopp dann Marcello nochmals unterwegs gewesen gegen dann den Mercedes von Jim Pla und da konnte sich der Franzose nicht zur Wehr setzen. Jim Pla, dann dort musste er ihn vorbeilassen, den Schweizer, nämlich Raffaele Marcello. Vorne fuhr ein ruhiges Rennen in Anführungszeichen, nämlich das Auto von Alf Korse, nämlich der Ferrari 488 GT3 mit der 53, Ulysse Depon und Pierre-Alexandre Jean, die das Rennen dann gewonnen haben. Das Ganze nach 40 Runden vor Charles Wers, Dries Van Thor, Timo Boguslawski, Jules Gounard, Jim Pla und Aurelien Panis und Patrick Niederhauser. In Rennen 2 ging es nicht so spektakulär, in Anführungszeichen, daher. Die Nachstarter waren ja in dem Sinne das Auto von Thomas Neubauer, unter anderem der WRT Audi, die das Ersatzauto mitgebracht haben und dadurch ja das Rennen dann trotzdem noch mitfahren konnten. Auf der Pole war es Raffaele Marcello, der unter leicht nassen Bedingungen oder regnerischen Bedingungen das Rennen angeführt hat, aber schon nach wenigen Kurven schon eine Sekunde rausgefahren hat und das machte er auch im Rennen so weiter. Hinter Jim Pla und der musste und der wollte gerne weiter nach vorne, nämlich Platz 4 für den Mercedes-AMG-Piloten, wollte natürlich Andries Wanter und Patrick Niederhauser vorbei an die Audi-Truppe, die 2 und 3 unter Platz 2 und 3 für sich behaupteten. Und dadurch ja dann in den Kampf eben geraten. Im hinteren Feld kam der Kampf dann unter anderem mit dem Ersatzauto mit Thomas Neubauer, mit dem WRT Audi. Und die mussten sich dann gegeneinander kämpfen gegen den 86er Mercedes. WRT Audi Kampf innerhalb gegen die 25, nämlich das Auto von Patrick Niederhauser. Und da war man natürlich die Frage, wie geht man dort das Rennen an? Setzt man sich vor dem Boxenstopp vorbei an dem Santilog Racing Auto von Patrick Niederhauser oder macht man das dann parallel und geht man parallel rein und klärt das auf die Strecke, das Ganze, aber hat man Santilog Racing quasi selbst überlassen. Dort ging man dann vor WRT rein und hat eben die Position dahinter dann verloren. Raffaele Marcello fuhr bis dahin ein sehr, sehr starkes Rennen, mehrere Sekunden Abstand schon gehabt und konnte in dem Sinne locker seinen Stint durchfahren, hat auch quasi das Boxenstoppfenster mehr oder minder komplett ausgenutzt. Im Bild war auch ganz kurz zu sehen Valentino Rossi, der dann das Auto tatsächlich auf der 8. Position von Frederik Verwisch übernommen hat. Dann der Kampf Charles Wertz und Jules Gounard, der sich anbahnte und dort dann auch im späteren Rennverlauf dann auch stattgefunden hat. Für die beiden Kampfhähne ging es dann nämlich in den letzten Minuten des Rennens um die zweite Position, um den zweiten Platz des Rennens und dort konnte sich aber Charles Wertz noch vor Jules Gounard halten, vorne währenddessen Timo Boguslawski, der russischstämmige Pilot, dort dann über die Linie gegangen und dort das Rennen für die Akkodis ASP-Mannschaft gewonnen. Knapp war es hingegen für Charles Wertz eben Platz 2 und Jules Gounard auf Platz 3. Gachet auf der 4. Position dann für die Mannschaft von Santilog Racing das Rennen beendet mit Christopher Hase und Ulysse Depon und Pierre-Alexandre Jean. Ein starkes Rennen gemacht, auch in Rennen 2 nach dem Sieg in Rennen 1. Platz 5 und trotzdem bestes Auto in der Silbercup-Kategorie. In den Top 5 unterwegs gewesen und dort eben stark eine Performance über das ganze Wochenende gemacht und dort eben einen wirklich, einfach ein starkes Wochenende, denn als Ja, selber Auto da immer so reinzufahren, ist natürlich immer super schwierig. Ich meine, Brands Hatch bietet sich mal meistens dann auch dafür an, denn ja, viel überholen kann man ja da nicht, aber ja, so ganz so einfach ist es dann in dem Sinne ja dann doch nie und da muss man doch immer aufpassen, wie es da von sich geht und von dem her wirklich eine starke Leistung von den beiden dort in Brands Hatch gemacht. Schauen wir auf die Wertung, das Ganze dann in der GT World Challenge Europe Power by AWS in der Gesamtwertung bleiben weiterhin vorne, nämlich das Auto von Dries Wantor, Charles Wertz, die ja in Imola erfolgreich waren bei dem dreistündigen Rennen in Italien und das Ganze führt man nämlich mit 50 Punkten an, denn Brands Hatch reichten 12 Punkte jeweils in beiden Rennen, um die Führung dann eben zu verteidigen. Das Ganze gegenüber Raffaele Marcello mit Platz 18 in Imola und jetzt eben die 9,5 Punkte in Rennen 1 und für die 16,5 Punkte in Rennen 2 ging es dann doch ganz gut unterwegs. Jules Gonon breitet sich auf Platz 3 ein, nämlich das Ganze im Auto von dem Acutis ASP-Team mit 35 Punkte, wie gesagt, in der Gesamtwertung 18 Punkte und für Timo Boguslawski mit 16,5 Punkte und 9,5 Punkten aus den Rennen in Brands Hatch da auf der vierten Position. Das Ganze noch in der Gesamtwertung. Wir schauen auf den Sprint Cup und dort führen Timo Boguslawski und Raffaele Marcello die Gesamtwertung oder die Wertung in der Sprint Cup Serie an. Charles Wertz, Dries Wantor dahinter mit 24 Punkten, 3 Punkte dahinter auf die Führung und Olse Depaul und Pierre-Alexandre Jean mit einem wirklich starken Wochenende dann dort in Brands Hatch mit der Pole für Rennen 1 und die 16,5 Punkte und die 6 Punkte dann aus den Rennen geholt und dadurch 23,5 Punkte. Das Ganze noch vor Jules Gonon und Jim Pla und dahinter Simon Gaget und Christopher Hase, die Top 5 dann in der Sprint-Cup-Wertung vervollständigen. Weiter geht's mit der GT World Challenge Europe. Das Ganze schon in 10 Tagen, nämlich das Ganze in Magny-Cours. Das Ganze dann beim Rennen dort in Frankreich, dort wieder unter abendlichen Verhältnissen. Sonst hat man immer dieses Nachtrennen gemacht die letzten Jahre, doch jetzt eben 19.30 bis 20.30, das am Samstag und am Sonntag dann das Rennen von 15 bis 16 Uhr, das Ganze immer zu sehen im Livestream der GT World Challenge. Handeln wir noch fix die IMSA WeatherTech Sportscar Championship an. Wie gesagt, es war super viel unterwegs und in dem Sinne schauen wir da nochmal rein auf die IMSA WeatherTech Sportscar Championship. Das Ganze ja mit ihrem zweiten Rennen der Sprintsaison aus Laguna Seca und dort ging es im Starting Grid los und da aufgrund in dem Sinne, dass es ja eine reine Acura-Strecke war, war auch natürlich ein Acura vorne, nämlich Ricky Taylor. Das Ganze die Pole geteilt mit Olivier Jarvis, die ersten Startreihen dort unter sich ausgemacht haben. Earl Bamber, Ringer van der Sander und Tristan Bottier in der DPI-Klasse, dann auf 3, 4 und 5 unterwegs, Pipo Derani im Wheel Engineering zusammen mit Tristan Junitz auf Platz 6 im Qualifying unterwegs gewesen, da nicht so gut tatsächlich sich qualifiziert. Simon Thomas und Jonathan Bomarito im P1 Matheson Motorsports war es in der LMP2, die dort dabei waren. Die LMP3 ja in Laguna Seca nicht dabei. Quasi das Standardprogramm der IMSA ja immer mit der LMP3, aber dort da hat man sie zu Hause gelassen. In der GTD Pro war es Matt Campbell und Matthew Jaminet. Matthew Jaminet die Zeit gefahren. In der GTD Pro und in der GTD-Klasse war es auf der Pole tatsächlich das Auto von Windward Racing, nämlich der Mercedes-AMG GT3 mit Russell Ward, der die Zeit gefahren hat im Qualifying der GTD-Klasse. Eine spannende Personalie hatten wir Marco Holzer und mit Conwhite im NT-SSR-Auto mit dem Lamborghini Huracan GT3. Das Ganze tatsächlich im Qualifying mit Conwhite auf Platz 2 in der GTD-Wertung. Schauen wir auf das Rennen. Und das Rennen war ja aus Sicht der DPI dominiert von Acura. Man hat sich im Laufe des Rennens immer so gegen sich gefightet. Also Ricky Taylor und Olivier Jarvis mit zusammen auch mit Philippe Albuquerque und Tom Blomqvist sich jeweils immer gut untereinander beschäftigt. Und so fuhr man quasi einen Acura-Doppelsieg ein in der DPI-Kategorie. Das Ganze angeführt ja mit Ricky Taylor, Philippe Albuquerque für das Wayne Taylor Racing Team und für Olivier Jarvis und Tom Blomqvist das Ganze mit Meyer Shank Racing, die sich dort die ersten beiden Plätze geteilt haben. Das Ganze sogar mit einer Sekunde Abstand dann über Startziel. Wie gesagt, Cadillac Racing, was in Long Beach der Fall war, dass Long Beach eine Cadillac-Strecke ist, ist Acura eben für Long Beach. Und das Ganze hat man auch gesehen, Real Engineering konnte sich zwar von dem schlechten Platz 6 auf Platz 3 retten, aber wie gesagt, chancenlos waren die Cadillacs. Vor allen Dingen, man muss überlegen, zwei der Cadillacs sind ja quasi nicht gefahren, muss man wirklich so sagen, nämlich Renger van der Zande und Sebastian Bourdais, das schon relativ früh mit Problemen. Runde 10 musste man da schon die Segel streichen im Hause mit der 0-1, technische Probleme, die zum Ausfall geführt haben, und Earl Bammel und Alex Lynn, ein ähnlicher Fall, dass man dort die volle Renndistanz zwar absolvieren konnte, aber das Ganze sogar mit einer Runde Rückstand. In der LMP2 war es das Auto von John Ferrano und Louis Tilletras mit Tower Motorsports, die das Ganze für sich entscheiden konnten nach 114 Runden, dass man die LMP2 für sich entscheiden konnte. Dwight Merriman und Ryan Diesel für Aaron Motorsport gingen auf die 2. Und Hate Hitman mit Juan Pablo Montoya mit Dragon Speed auf der 3. Position unterwegs gewesen. Josh Pearson und Patrick Kelly dann für Pierman Montreal Motorsports, genauso wie Stephen Thomas und Jonathan Bomarito auf der 4. Position unterwegs gewesen, auf der 4. und 5. Position unterwegs gewesen. Da aber beim Start viel Eigenverschuldung betrieben hat. Dreher in der Andretti Harbin und dort ging das Rennen quasi in den ersten Runden des Rennens schon gegen sich. Und das auch selber verschuldet tatsächlich. In der GTD Pro war es ein Startsieg für Matt Campbell und Matthew Jamini mit Pfaff Motorsports im Porsche 911 GT3 R. Und da hat man wirklich ein starkes Rennen gefahren. Das Ganze sogar 30 Sekunden vor Jack Horsford, Ben Bernicote, Conor DeFilippi und John Edwards auf Platz 3. Jetzt fragen sich natürlich, wo ist die Corvette? Die folgt zwar auf Platz 4, aber BOP, eine neue BOP-Einstufung, auch für den BMW, sorgen dafür, dass gerade die Corvette nicht so auf Speed war. Bei BMW hat man es gefühlt nicht so gemerkt, hat man den Anschein gemacht. Jetzt Laguna Seca vielleicht für den M4 GT3 nicht unbedingt die tolle Strecke, obwohl man ja auch sagen kann, in der GTD, da kommen wir gleich zu, hat das ja nicht dazu getroffen. Vielleicht war es ja auch einfach nur die Abstimmung, die bei BMW nicht gestimmt hat, aber auf jeden Fall Corvette mit der BOP-Einstufung da zumindest mal nicht so stark, wie man das in Long Beach und auch in Sebring gesehen hat. In der GTD-Klasse war es im Endeffekt ein Doppelsieg für Porsche, denn in der GTD Pro erfolgreich, in der GTD erfolgreich, Hartwig und Jan van Helm mit dem Ride Porsche gesiegt. Die haben eine Anschlussstrategie gefahren, die haben nämlich einen Dreistopp gemacht und das haben die anderen nämlich nicht gemacht. Dreistopp-Strategie, Caravan Racing mit Peregrine Racing oder Caravan with Peregrine Racing mit dem Lamborghini Huracan, genauso wie der Turner Motorsport BMW mit einer Zweistopp-Strategie unterwegs gewesen, genauso wie Paul Miller Racing, die zum Ende des Rennens eben Sprit sparen mussten und dadurch lange Zeit ja der Turner Motorsport vorne war, auch Paul Miller Racing eine Zeitweise lang vorne war, aber die mussten eben Sprit sparen und so war das die Zeit für Ride Porsche. Die haben den extra Boxenstopp quasi gemacht und dort sich dann eben nach vorne gespült und da eine starke Leistung eben abgefahren und dadurch den Sieg sich ergattert. Das Ganze nach dieser 2 Stunden 40 Renndistanz in der IMSA WeatherTech Sports Car Championship. Schauen wir, bevor wir auf die Meisterschaft generell gucken, auf die Sprint Cup Wertungen in der WeatherTech Sprint Cup Series, nämlich Brian Sellers. Weiter in vorne mit Madison Snow mit 690 Punkten kam man ja jetzt aus dem WeatherTech Race Ray von Laguna Seca raus. Jets mit 41 Punkten, nämlich vor dem Team von Jan van Halen und Ryan Hardwick, Bill Oberlin und Robbie Foley folgen dann dahinter, das mit 633 Punkten, Jan Halen und Ryan Hardwick mit 649 Punkten unterwegs. Jeff Westphal und Robert Magnus mit 566 Punkten und Steve McAller und Aaron Tillits folgen auf 5 und 6. Der bis dahin führende in der Wertung war ja der gut platzierte Mike Skeen, der aber dort in dem Sinne nicht seine Position oder seine führenden Positionen dort aus der GTD-Wertung dort verteidigen konnte. Und da schauen wir nämlich jetzt drauf auf die Championship-Meisterschaft. In der DPI-Klasse ist es Olivier Jarvis und Tom Glomqvist. Das Ganze nämlich mit dem Meyer Shank Racing Team Punktgleichheit, nämlich für die beiden mit Philippe Albuquerque und Ricky Taylor aufgrund des besseren Ergebnisses. Jetzt mit dem Rennsieg aus dem WeatherTech Raceway geht man da mit 2 Siegen eben raus. Und deshalb halt die Acuras vorne. Und das Ganze ja mit Olivier Jarvis, Tom Glomqvist ja mit Meyer Shank Racing in Daytona erfolgreich. Und jetzt Philippe Albuquerque und Ricky Taylor, der erste Saisonsieg für Wayne Taylor Racing. Man glaubt es auch kaum. Richard Westbrook und Tristan Vontier, das beste Cadillac Racing Aufgebot, mit dem Auto mit der Nummer 5, nämlich das Mustang Sampling Auto. Alex Lynn, Earl Bamber auf Platz 4 und die fünften Positionen machen Pipo Lorani, Tristan Jones und Renger van der Sande und Sebastian Bote, die Sieger von Long Beach, nur auf Platz 6 unterwegs. Dann schauen wir noch auf die LMP2, dort Ryan Merriman mit Ryan Diesel vorne. Mit Platz 2 sorgte man dafür, jetzt mit dem neuen Aufgebot dann dort, dass man tatsächlich ohne des Siegs dann in Sebring, Long Beach ja nicht dabei gewesen. Daytona war kein Punkterennen. Von dem her jetzt vorne in der Meisterschaft John Ferrano und Louis De Letras auf Platz 2 und Josh Pearson und Jonathan Bomarito auf Platz 3 und 4. Steven Thomas auf Platz 4 nochmal zusammen mit Jonathan Bomarito und Henry Hitman und John Juan Pablo Montoya auf Platz 5 jeweils zu sehen. In der GTD-Pro-Kategorie natürlich Murphy Jamini und Matt Campbell vorne, vor Antonio Garcia und Jordan Taylor. Dort Jordan Taylor und dann für Garcia natürlich Punkte eingebüßt nach jetzt dem nicht so guten Abstand in Anführungszeichen von Long Beach. Da hat man ja auch trotz des Ausfalls ja 260 Punkte eingeheimst, also quasi mindestens 260 Punkte ist man immer nach Hause gefahren. Der Sieg aus Daytona und der Sieg aus dem WeatherTech Raceway Laguna Seca sorgte dafür jetzt, dass man vorne liegt. Das Ganze nämlich 50 Punkte vor dem Corvette-Duo. Dahinter das Ganze insgesamt 80 Punkte auf Platz 1, Ben Burnicoat und Jack Horsworth. Dann folgt aber ein Riesenabstand mit Cooper McNeil auf Platz 4 und Alex Riberas, Ross Gunn, dann fast schon über 200 Punkte dahinter. Dem Aston Martin und noch weiter weg sind Conor DeFilippi und John Edwards. Wenn man da ernsthaft noch um die ersten Positionen in der Meisterschaft kämpfen muss, muss man in den verbleibenden Rennen da noch viel, viel nachlegen. In der GTD-Kategorie war es währenddessen und ist es währenddessen Jan Halen und Ryan Hedwig, die dabei sind, vorne zu bleiben. Long Beach war ja kein Punkterennen für die GTD, von dem her tatsächlich, wenn man in der GTD-Klasse in Long Beach nicht so gut abgeschnitten hat, dann ist es in dem Sinne nicht so schlecht. Dafür gibt es ja die Sprint Cup-Wertung. Stephen McAller auf Platz 2, 30 Punkte hinter Jan Halen und Ryan Hendrick, die 985 Punkte insgesamt haben. Bill Oberlin und Robbie Foley aber schon mit einem größeren Abstand. Das Ganze nämlich mit 202 Punkte dahinter. Brian Ebrie auf der 4 und Jeff Westphal auf Platz 5 in der GTD-Wertung, genau gemeinsam mit Robert McGuinness. Weiter geht's ja für die IMSA WeatherTech Sportscar Championship in Mid-Ohio. Dort ist man ja unterwegs, dann dort beim Rennen auf dem Kultkurs, genauso auch wie man das ja oftmals mit der Indica macht, die Indica aber meistens dann später im Jahr nochmal in Mid-Ohio dann zu sehen, auf dem Sportscar-Kurs von Lenexen. Dann das Ganze schon nächste Woche, nämlich am 13. Mai bis 15. Mal. Also werden wir hier nächste Woche nochmals Insta-Action hier im Podcast haben mit unserer Vorschau. Dann machen wir nochmal ein kurzes Päuschen und blicken dann auf die Vorschau des Wochenendes, nämlich WC, 24 Stunden Nürburgring und Porsche Carrera Cup, der unterwegs ist, nämlich in dem Saisonauftakt mit der FIA WC, das Ganze nämlich aus Spa. Kurzes Päuschen, dann machen wir weiter hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Zurück aus der Pause hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Das Ganze jetzt mit den Vorschau auf das Wochenende. Nämlich wir haben die FIA WEC in Spa-Francorchamps. Wir haben auch den Porsche Carrera Cup in Spa-Francorchamps und natürlich das 24-Stunden-Qualifiers dort dann auch zu sehen. Und wir blicken eben voraus. Das Ganze machen wir jetzt zuerst mit der FIA WEC. Das Ganze nämlich mit den 6 Stunden von Spa-Francorchamps. Nämlich dort das zweite Saisonrennen der FIA WEC, Prolog, Sebring und jetzt Spa-Francorchamps. Prolog war ja im Endeffekt die Testtage in Sebring. Sebring ja die 8 Stunden oder die 1000 Kilometer, die ja vorzeitig dann aufgrund dieser Gewittersache abgebrochen worden ist. Damals ja dann in der Hypercar-Klasse ja da Alpine erfolgreich gewesen mit André Grau, Nicolas Lapierre und Mathieu Vaxivert. Die wurden jetzt beschnitten und die Leistung wurde reduziert bei Alpine und das Ganze um 27 PS. Der alte LMP1 dort jetzt bei, wird die Leistung ab 5000 Umdrehungen in zunehmenden Schritten verringert, beginnend mit 12 Kilowatt, also 16 PS bei 5000 Touren bis hin zu 20 Kilowatt, also 27 PS bei 7,5 bis 8000 Umdrehungen pro Minute. Die Spitzenleistung des Gibson-Motors sinkt damit von ganzen 586 auf 559 PS und das Ganze beziehungsweise auf englische Horsepower 578 zu 551 PS. Das Gewicht des Orica bleibt gleich, aber bei 952 PS. Unverändert bleiben dahingegen Toyota, der GR010 Hybrid und der Glickenhaus 007 LMH. Das Ganze nämlich interessant aufgrund dessen, dass ja der Alpine jetzt gerade zu Spa die Leistungen zurückbekommen hat. Ich meine, der war auch super stark in Sebring, das keine Frage. Aber wäre mal interessant gewesen, wie er sich dann in Spa schlagen würde. Vor allen Dingen Toyota ja aufgrund ihrer Rennsituation in Sebring etwas, sich selber ein bisschen das Problem dort auch eingeborgt. Aber Alpine auf jeden Fall, dass man da was an der POP macht, ist vollkommen zurecht. Gut, ganze 27 PS, ob das natürlich in Spa-Francorchamps den Ausschlag geben wird, auf jeden Fall, denn runter zu La Source und auch in der neu gestalteten Rouge Radiant Sektion, die ja im Endeffekt jetzt runter zu Rouge Radiant mehr Platz gibt, allein was das Sicherheitsangebot dort angeht, muss man einfach mal schauen, wie das dann wird für Alpine. Doch Toyota muss erstmal sich von ihrem Schrecken aus Sebring, ja, kann man sagen, so ein bisschen erholen und dort einfach einen soliden Job machen. Dort beide Toyotas ja wieder dabei am Start, unverändert ja mit den Fahrerpaarungen Mike Conway, Kamui Kobashi, José María López in der 7 und in der 8 Sebastian Buemi und Brandon Hartley und genauso auch wie der Japaner Ryo Hirakawa. Bei Glickenhaus ist man auch am Start, auch genauso wie beim 24-Stunden-Qualifiers. Da kommen wir später noch zu Olivier Pla, Romain Dumas und Louis-Philippe Derani, also Pipo Derani, auch dann am Start bei der 708 beim Auto von Glickenhaus. 15 Autos in der LMP2-Klasse ist dabei. Und da haben wir so in dem Sinne nicht viel Veränderungen aus und innerhalb der LMP2-Klasse. Die Bekannten sind dabei, Jota, United, Vector Sport dabei, unter anderem ja mit Nico Müller, Ryan Cullen und auch Sebastian Buemi. Prema Orlin ist dabei, Team Penske ja neu in diesem Jahr dabei und auch ja schon in Sebring unterwegs gewesen und von dem her, ja, ist da in dem Sinne nicht viel passiert in LMP2. In LMGT Pro, da blicken wir auch in die BOP, die ist aber unverändert geblieben. Die 5 Fahrzeuge, ja, 2 von AF Corse, die eine Corvette und der Porsche GT und die beiden Porsches dabei. Ferrari muss schauen, dass man wieder in die Spur findet. Ähnliches kann man sagen, wirklich wie bei Toyota in der Hypercar-Klasse. In der, also eigentlich noch die Situation viel schlimmer bei AF Corse im Ferrari, denn dort ist man ja in Sebring ja komplett hinterhergefahren und von dem her muss man da viel aufholen. Bei der LMGTE AM haben wir 13 Fahrzeuge dabei, etwas weniger als vielleicht noch in Sebring. Aber die 13 Autos größtenteils ja auch wieder Altbekannte dabei. Dempsey Proton Racing, Spirit of Race, Team Project One, AF Corse, Tier Sport. Also im Endeffekt alle dabei, die dabei sind. Northwest AMR dabei, natürlich mit dem Paul Dallalana, David Pittard und Niki Thiem, die ja auch das Auftaktrennen dort gewinnen konnten. Schauen wir noch auf den Zeitplan der FIA WEC und das Ganze nämlich 6 Stunden von Spa-Francorchamps. Donnerstag gibt es ja schon das Training, 15:30 Freak Practice One. Das Ganze dann zu verfolgen im Live-Timing und im Live-Ticker von der FIA WEC. 9:05 Uhr geht es am Freitag weiter mit FP2. Pitwalk 12:40 Uhr für die Leute, die dann vor Ort sind. Und 14 Uhr dann FP3 und dann das Qualifying dann live zu sehen, dann die ersten TV-Bilder dann bei Eurosport im Player oder bei Join Plus, Qualifying LMGTE Pro und LMGTE AM und auch danach dann ab 18.40 Uhr, also quasi ab 18.20 Uhr dann Qualifying LMGTE Pro, LMGTE AM und Hypercar und LMP2, das Rennen dann am Samstag dann um 13 bis 19 Uhr und dann sehen wir dort die FIA WEC dann komplett in Spa-Francorchamps. Während die FIA WEC auch in Spa-Francorchamps ist, ist auch der Porsche Carrera Cup Deutschland dabei. Der Porsche Carrera Cup Deutschland geht ja in seine nächste Saison. Der älteste Markenpokal, den wir ja überhaupt im Motorsport haben. Der Carrera Cup immer ja als nationale Serie gestartet und später ja dann ausgeweitet als internationale Serie im Saisonstart. In Spa-Francorchamps sind 32 Fahrer dabei und dabei präsentiert sich im 32 Fahrer starken Feld auch ein neuer TV-Sender, der sich dort präsentieren wird, nämlich Nitro. Dort wird man die komplette Saison des Porsche Carrera Cups abbilden. Man ist von Porsche Seite von Sport 1 weggegangen und jetzt eben zu Nitro, zur RTL-Gruppe gewandert und so wird man eben auch alle Rennen des Porsche Carrera Cups Deutschland zeigen. Der Livestream von Porsche bleibt aber weiterhin bestehen, da der auf YouTube ebenfalls gezeigt wird. Die Starterliste des Porsche Carrera Cups ist im Endeffekt nicht viel anders wie im Supercup. Klar, hier und da gibt es da Veränderungen oder Leute, die dann dabei sind, die im Carrera Cup nicht dabei sind. Unter anderem ja auch Carlos Rivas, der in der Pro-AM-Wertung ja an den Start geht im Carrera Cup Deutschland. Moritz Schüring, Harald Protschek ja auch wieder neu dabei im Carrera Cup. Harald Protschek wieder dabei, in den letzten Jahren viel in den TCR-Autos unterwegs gewesen. Larry ten Forde natürlich als zweifacher Titelverteidiger natürlich dann da. Lukas Kronefeld, Hub von Eindhoven natürlich dabei für GP Elite. Rudi van Buren diesmal ja für das Huber Racing Team dabei und auch Michael Ammermüller wieder zurück in der 92 dann für SSR Performance und natürlich die Autos von Iron Force Racing dürfen nicht fehlen mit Phoenix, das Ganze mit Dylan Pereira, Richard Wagner und Jan-Erik Sloten. Dylan Pereira ja dann weggegangen, in dem Sinne, da ja auch Lechner Racing ja nicht mehr im Porsche Cup dabei ist und in dem Sinne dann quasi Iron Force Racing mit Phoenix, die ja auch eine Verpartnerschaft haben mit Lechner Racing, da auch den Pereira, der Supercup Sieger aus Imola dann für Iron Force Racing bei Phoenix dann an den Start geht in diesem Jahr. ID Racing ist auch in diesem Jahr dabei mit den Autos von Yuka Honkavuori und Jonas Greif, die auch ja im GT Masters zu sehen sind, ID Racing, und jetzt auch eben im Porsche Carrera Cup Deutschland dann auch eben dabei sind. Diesmal ja jetzt in Spa-Francorchamps, der Auftakt, genauso wie er auch im letzten Jahr war. Der Zeitplan des Porsche Carrera Cup Deutschlands, Freak Practice 1, wenn ihr vor Ort seid, am Donnerstag 10 Uhr. Freak Practice 2 dann für den Porsche Carrera Cup Deutschland gibt es nicht, denn man hat nur ein freies Training, und anders wie zum Beispiel der Benelux Cup und der Frankreich Cup, der auch noch dabei ist, fährt man eben nur ein Training, und der Carrera Cup Deutschland geht dann eben ins Qualifying. Dann ab Freitag 12.25 Uhr und das Rennen dann schon ab 17.20 Uhr dann auch im Livestream zu sehen, und später dann der Samstag dann noch Rennen 2 um 10.55 Uhr, das dann live bei Nitro und auch natürlich im Livestream bei der Porsche Carrera Cup Deutschland dann auch zu sehen ist. Blicken wir auf das 24-Stunden-Qualifier-Event, was ja an diesem Wochenende eben ebenfalls ansteht. Die Generalprobe zum 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring, und das nicht ohne Grund. Vor allen Dingen, ja auch das zweite Rennen der Nürburgring-Langstreckenserie verschoben worden ist, ja aufgrund des Schnees, ja jetzt am Ende des Jahres. Und natürlich jetzt das Nürburgring-Qualifiers-Event, was ja in diesem Jahr Nürburgring-Qualifiers-Event heißt, neu gestaltet worden ist, jetzt auch mit 30 GT3-Fahrzeugen. Jetzt die perfekte Vorbereitung für das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring bildet. Dabei die bekannten Marken Mercedes, AMG, Team GetSpeed in doppelter Besetzung mit auch den Autos von HRT. Die dürfen natürlich aus dem Mercedes-Lager nicht fehlen. Genauso auch natürlich wie die Autos von Porsche. Dort aber ohne dem Grello, die 911 fehlt tatsächlich, aufgrund ja auch der Überschneidung der FIA WEC, deshalb Manta Racing dort nicht am Start. Dafür aber dann Autos auch von der Falcon Motorsport, natürlich Schnabel Engineering. Dort wird man natürlich dieses Rennen sehnlichst entgegenfiebern, denn ja, man konnte ja beim Rennen von NLS3 ja eben überhaupt nicht starten. Dynamic Motorsport ist auch dabei, die Italiener nach einem schwierigen Rennen aus Brands Hatch jetzt wieder an der Nordschleife unterwegs, haben wir früher schon in dieser Sendung besprochen. Schnitzel Am Racing, gut, da sind wir wieder bei Mercedes ja auch wieder am Start, Landgraf bei Mercedes ja auch wieder am Start, die Starterliste sowieso ein bisschen komisch hier immer beim 24-Stunden-Rennen. Blicken wir auf das Audi-Lager aus der Sicht des GT3s. Scherer Sportteam Phoenix ist dabei. Kolb, Stippler, Feller. Das ist natürlich eine klare Sache. Twinbush bei Equipe Vitesse. Das ist aber ein Pro-AM-Entry in der GT3. Audi Sportteam Phoenix ist dabei. Genauso wie die Scherer-Mannschaft mit den Phoenix-operierten Autos. Viele Audis tatsächlich kommen dann auch tatsächlich wieder vom Team Car Collection mit der Bezeichnung entweder Audi Sport Team Car Collection oder mit dem Lime Speed bei Car Collection Team. Ein Auto dabei in der Pro-AM-Meisterschaft dann unterwegs mit der 23, die 24, aber mit Kolb, Trudi und Mies dann in der Vollbesetzung dabei. BMW hat natürlich auch wieder einiges zu bieten, nämlich Schubert Motorsport in dem Sinne mit Jesse Krohn, Alexander Sims, Jens Klingmann und Niklas Krüten, die an den Start gehen. Genauso auch wie die Autos von Rowe Racing, das Ganze nämlich Motorsport Kompetenz Group oder Rowe Racing, so die Bezeichnung ja von Rowe Racing, Nick Katzberg in der 98, John Edwards, Sheldon van der Linde und Marco Wittmann dabei und Conor de Filippi, Philipp Eng, Augusto Favus und Nick Galloli in der 99 dabei. In der 100, und da sind im Endeffekt die Walkenhorst-Jungs dabei, das ist Pro-AM-Entry, immer die 100 mit Henry Walkenhorst und Co. Walkenhorst mit der 101, mit Christian Kronges, Energy Suchek und Samir Matti-Drogen, quasi die Besatzung, die ja auch bei NLS3 erfolgreich war auf Platz 3, und Walkenhorst Motorsport mit Jörg Müller, Bentak dann mit der 102 unterwegs. Das Ganze immer die Startnummern immer zum 24-Stunden-Rennen ja, teilweise dann doch immer etwas anders unterwegs, wie wir das dann sonst immer in den Saisons so sehen. Das zweitletzte Rennen, kann man so sagen, in dieser Saison wohl für das BMW Junior Team, Daniel Harper, Max Hesse und Neil Verhagen, haben wir schon in der letzten regulären Folge schon besprochen, da will man ja in dem Sinne sich vollkommen auf die GT World Challenge Loop konzentrieren und da man ja auch dann beim 24-Stunden-Rennen in Spa dann dabei ist. Pro AM-Wertung will man da wohl fahren, interessant in dem Sinne, da man ja auch eigentlich beim 24-Stunden- oder beim VLN außerhalb der 24-Stunden eigentlich als Pro-Entry gilt, mir aber zu diesem Zeitpunkt nicht sicher, ob sich da jetzt noch was geändert hat. Aston Martin darf natürlich auch nicht fehlen, mit TF Sport da doch beim letzten Mal ganz gut unterwegs gewesen, man war da ziemlich erfolgreich, aber jetzt eben mit einem anderen Aufgebot, wie gesagt, Niki Thiem nicht dabei, David Pittard nicht dabei, da müssen andere herhalten, nämlich Charlie Eastwood und Valentin Hase-Kloh, die an den Start gehen mit der 90 und von dem her dann den Aston Martin Renner dann dort nach vorne bewegen wollen. Natürlich viele andere Fahrzeuge noch dabei, VT2 natürlich ein großes Thema, der VT2-Umschwung ja in der VLN und auch in der Nürburgring-Langstreckenserie natürlich auch bei den 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring angekommen, VT2-Heckantrieb und Frontantrieb gibt's dabei, also Heckantrieb, Allrad ist ja die gleiche Klasse und Frontantrieb ist ja dann die separierte Klasse, die dann an den Start geht. Dort haben wir in der VT2 Frontantrieb 4 Entries, das Ganze von Jung Motorsport, Tobias Jung, Michael Eschborn, Jean-Marc Fion, Daniel Fenichen, genauso wie das Schwesterauto mit ebenfalls Tobias Jung, Lars Fünting, Tim Roberts und Jan-Marc Fino. Das Ganze auf dem Opel Astra OPC jeweils. Genauso mit Team Stritzek, mit Lena und Volker Stritzek dabei, mit dem Opel Astra OPC. Genauso wie das Auto von Innotion Worldwide Europe GmbH mit Markus Willard und Uwe Kleen. Insgesamt 4 Entries in der VT2 Frontantrieb. In der Heckantrieb sind es insgesamt 6, also 2 Autos mehr. GT Tire Motorsport bei WS Racing mit Matthias Möller, Fabien Pior und Detlef Stevrig dabei mit dem BMW F30 328i. Das zweite Auto von GT Tires ist Axel Jahn mit der 223 mit Robert Hinzer, mit André Sidorenko und Ulrich Schmidt mit dem Volkswagen Golf VAU, das Ganze ein Allradfahrzeug anscheinend, und der Team Sorg Rennsport, Hans-Joachim Theis, Leon Köhler und Martin Rump dabei im Team Sorg Rennsport BMW 330i unterwegs. GSP Motorsport GmbH mit Stefan Vorleck, Marcel Manheller dabei im dem BMW 328i unterwegs. Und dann kommen die ganzen Autos von Adrenalin Motorsport, nämlich die 330, Daniel Zilis, Oskar Sandberg, Sindre Setas und Philipp Leisen unterwegs in dem BMW 330 G20, dem aktuellsten Modell aus dem Hause BMW, was die Dreier-Serie angeht. Adrenalin Motorsport mit der 331 unterwegs, mit Wood, Clinton, Nils Steinberg und Moritz Ohme unterwegs. Und dann sind wir tatsächlich auch durch, die 6 Autos in der VT2 unterwegs, die dann dort dabei sind. Cup 2 Autos, und da blicken wir mal nochmal ein bisschen weiter nach vorne. Nämlich es sind 3 Autos nur in Anführungszeichen in der Cup 2 unterwegs. Huber Motorsport, Thomas Kalina, Hans Wehrmann, Stefan Aust und Christian Bullard für Huber Motorsport. Dann ist das RPM-Auto mit Tracy Krohn und Jönsson Niklas dabei. Und Krämer Racing mit Carsten Krämer, Christopher Brück und Moritz Kranz dabei. Gut, das liegt auch so ein bisschen daran, dass die Carrera Cup-Klassen sich ja auch immer überschneiden. Jetzt zumindest, und dazu auch in der Cup 2 nicht so viel los ist. In der Cup 3 ist dagegen etwas mehr unterwegs, da in dem Sinne dann 11 Autos unterwegs, da die gewohnten Leute ja auch von W&S Racing, die immer ganz gut dabei ist, Krämer Racing und. Von dem her, glaube ich, sollte dann der Cup 3, ist da jetzt, klar fehlen die ein oder anderen hier, gerade in den etwas privateren Bereich betriebeneren Fahrzeuge, die da in der Cup 2 dann nicht mehr jetzt, oder in der Cup 3 und dann noch in der Cup 2 beim Qualifiers nicht dabei sind, aber spätestens hoffentlich dann beim 24-Stunden-Rennen. Blicken wir noch in die SPX, da ja noch das Auto von Glickenhaus unterwegs insgesamt 3 Autos in der SPX unterwegs. Die beiden KTMs, die KTMs von True Racing mit Reinhard Kofler, Matthias Zillauk, Max Hofer und Tim Heinemann und mit der 117 Ferdinand Stuck, Johannes Stuck und Markus Palterla, die dann am Start gehen. Klickenhaus Racing mit Thomas Mutsch, Felipe Fernandez-Laza, Frank Milieu und Richard Westbrook sind natürlich auch wieder dabei. Beim letzten Lauf, nämlich NLS3, mit dem Teameigner, nämlich James Klickenhaus, gesprochen. Und da kriegt man ja, wie gesagt, die Homologation dann nach 24 Stunden Rennen Nürburgring. Und da freue man sich auch extrem drauf. Wir schauen auf die Zeitpläne des 24-Stunden-Rennen oder des 24-Stunden-Qualifiers, besser gesagt, denn es hat sich viel geändert dann beim 24-Stunden-Qualifiers. Es gibt nicht mehr dieses Training und dann halt ein 6-Stunden-Rennen am Sonntag, sondern es gibt mehrere Rennen. Es gibt Qualifikationsrennen, dort dann am Freitag dann auch ein Top-30-Qualifying-Rennen 1, das auch am Freitag dann live an der Strecke zu sehen. Das wird noch nicht gecovert über den Livestream. Samstag haben wir dann das Warm-up und dann später dann Rennen 1 über die erste volle Distanz, dann über die 3 Stunden, das hat man ja auch geändert, von 6 auf 3 Stunden runter und jeweils dann 2 Rennen gemacht und dann am Sonntag kommt dann das Top 3 oder das Top Qualifying, dort dürfen aber alle dann ran. Und das wird dann in 3 Gruppen verteilt, quasi wie die Startgruppen dann sind, sodass dann halt das Top-Qualifying mit 90 Startern, die wir an diesem Wochenende haben, jede Gruppe bekommt 30 Starter zugerechnet und da dürfen dann in den Leistungsklassen dann jeweils eine Top-Zeit gesetzt werden und von dem her keine schlechte Lösung, so kommen die kleineren Teilnehmer natürlich auch etwas mehr zum Zuge, was auch vollkommen richtig ist und das ja auch gefehlt hat, denn dieses Qualifying-Rennen war ja eher dann doch für die großen Teams deutlich interessanter als für die kleinen bis mittleren Teams, die wir in den Produktionswagenklassen oder den Cup-Klassen ja auch zu sehen haben. Schauen wir auf den Zeitplan, bevor wir auf die BOP kommen. Qualifying Rennen 1, ja, Freitag 12.15 Uhr bis 14.15 Uhr, danach das Qualifying Rennen 2 mit 15.15 Uhr bis 17.15 Uhr, dann das Top 30 Qualifying Rennen 1 bis, das Ganze geht ja eine Stunde von 18 bis 19 Uhr, Freitag, wenn ihr vor Ort seid, dann könnt ihr direkt das Pitwalk mitnehmen, den Pitwalk und die Autogrammstunde dann in der Boxengasse 19.30 bis 21 Uhr und Samstag dann GLP, ist ja auch noch am Start, ab 8.15 Uhr, wenn ihr dann vor Ort seid, ich werde vor Ort sein, dann das Samstag dann schon das Warm-up 12.15 Uhr dann zu sehen und dort da die 45-minütige Warm-up-Phase, dann gibt's noch RCN dazwischen, also für die RCN kann sich da auch mal in einem breiteren Spektrum nochmal präsentieren, als sie es vielleicht vorher schon machen, mit deren Rennen von 13.45 Uhr bis 17.15 Uhr und dort dann die Leistungsprüfung der RCN und dann ab 18 Uhr respektive 18.30 Uhr geht es dann in das erste Rennen das erste offizielle Rennen. Dann Sonntag, Warm-up, 8.15 Uhr, 9.15 Uhr, dann Top-Qualifying in den 3 Gruppen bis 12.15 Uhr und dann ab 14 Uhr gibt es dann Rennen 2, das dann das Nürburgring Qualifiers und wir schauen jetzt mal auf die Balance of Performance und dieses Rennwochenendes. Mehr Leistung gibt es für Mercedes-AMG, dafür aber auch mehr Gewicht. Mehr Leistung, mehr Tankvermögen gibt es aber für alle GT3-Fahrzeuge. Das sieht nämlich hauptsächlich, wie gesagt, den Mercedes-AMG vor im Vergleich zum zweiten Saisonrennen der NLS, also NLS3, der Mercedes ja im Vorhinein die 20 Kilo ausgeladen bekommt. Nun muss man eben die Kilogramm wieder drauflegen, das Ganze aber nochmal 10 Kilo drauf, also 30 Kilo sind dann nochmal wieder zuladen müssen. Mit einem Mindestgewicht von 1355 Kilogramm sind die Autos mit dem Stern dann die schwersten Boliden in der GT3. Mit einer Zulassigen Leistung von 545 PS, aber auch tatsächlich das stärkste Auto. Doch die Vergrößerung eines der beiden Restriktoren um 0,5 mm ergibt sich ein Plus von 5 PS im Vergleich zu NLS2. Gleich mit 8 PS mehr als bei NLS2 darf auch der Klickenhaus fahren. Beim Auto aus der SPX-Klasse wurden tatsächlich die Sektoren um 1 mm vergrößert. Auch gibt es Änderungen bei Audi, Ferrari und Porsche, die allesamt zwischen 10 und 15 Kilometer leichter werden im Vergleich zu NLS3. Aston Martin AMR, eine leichte Erhöhung des maximalen Zuladedrucks, kleiner, aber keine Auswirkung auf die Maximalleistung. Der BMW M4 GT3 darf trotz unveränderten Ladedruck mit 5 PS mehr Leistung fahren. Zudem wurde bei allen SP9 Autos der Tankvolumen für die etwas größere und etwas längere Layout, das 24-Stunden-Varianten-Layout, 2 bis 5 Liter mehr Sprit gegeben im Vergleich zu NLS3. Somit dann hier die BOP nochmal in voller Größe aufgedröselt bekommen. Für euch. Ja, ich glaube, ihr seid jetzt für das Wochenende perfekt wieder vorbereitet und freut euch natürlich auf, was am Wochenende ansteht. Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf das 24-Stunden-Rennen Qualifiers. Wie gesagt, ab Samstag gibt es da schon den Livestream, Samstagnachmittag Rennen 1 und Sonntag dann komplett den Tag abgecovert für das 24-Stunden-Rennen vom, das 24-Stunden Qualifiers vom Nürburgring. FIA WEC findet ihr, wie bekannt, dann immer auf Eurosport und bei Nitro in vielen Teilen dann zu sehen. Und unsere Zusammenfassung zu all den Sachen 24-Stunden Qualifiers, WEC und Porsche Carrera Cup gibt es dann nächste Woche wieder für euch. Freitag gibt es dann das Update für euch. Dann hier wieder im GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Bedanke mich fürs Zuhören und habt noch eine schöne Woche und einen schönen Tag. Bis dahin, tschüss und bye-bye und möge mit euch sein.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet. Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation together.gg. Dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen, die Flüchtlinge aus der Ukraine helfen. Das Ganze könnt ihr tun unter together.gg oder unter betterplace.org. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de. GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.